Was ist das von den Toten auferstehen? Ich werde es Ihnen jetzt nicht genau erklären im Zusammenhang des Evangeliums, aber ich werde es Ihnen trotzdem erklären im Zusammenhang mit dem ersten Teil der Predigtreihe zur Vergebung. Es beschäftigt mich seit einiger Zeit immer stärker. Es gab auch ein paar ganz konkrete Anlässe und die möchte ich mit Ihnen teilen, in der Hoffnung, dass auch Sie diese Fragen haben oder diese Beobachtungen. Die Vergebung wird in unserer Kultur, auch medial, immer schwieriger, wenn nicht unmöglich. Es gibt ein neudeutsches Wort, die Cancel Culture. Das heißt, dass ich Menschen, die anderer Ansicht sind, irgendwie aus meinem Umfeld entferne. Genauso wie ich auf meinem Smartphone Dinge wegwischen kann, so kann ich eben auch politische Ansichten, medizinische, wie auch immer, wegwischen. Sehr deutlich ist das in der Corona-Krise geworden, welche Spannungen plötzlich auftauchen in Familien, in Belegschaften, in Gemeinden. Und ich wurde etwas hellhörig dieses Jahr bei den Karnevalssitzungen. Da gucken manchmal Leute, wieso guckt er sich sowas an. Ich finde es immer sehr interessant zu schauen, wo ist gerade so der Mainstream. Also gerade ZDF, Mainz bleibt Mainz, ist ja so das, was eines der ganz großen deutschen Fernsehsender für so wichtig hält, dass es am Freitagabend fast 4 Stunden lang übertragen wird. Keine Sorgen, ich gucke das dann später in der Mediathek an, nicht live. Und auch nur die Büttner reden. Und sowohl in Mainz wie auch in Veitshöchheim beim Fränkischen Fasching, fast nach den Franken, ist zweimal dasselbe passiert. Man hat sich über die Politik der rechten Parteien aufgeregt. Kann man machen, keine Frage. Und beide Male kam dieselbe Pointe. Man sollte die, die Deportation verlangen, ebenfalls deportieren. Die hätten ihre Bürgerrechte verwirkt. Und in beiden Fällen ist geschlossen der gesamte Saal aufgestanden und hat applaudiert. Und da habe ich Gänsehaut bekommen. Ist es christlich zu sagen, jemand hätte seine Rechte verwirkt, seine Bürgerrechte, seine Menschenrechte und müsste jetzt deportiert werden? Egal welche politische Meinung, was dahinter steht. Einfach nur dieser Umstand. Sie kennen den medialen Pranger in den sozialen Netzwerken. Man kann Leute heute sehr viel besser öffentlich schlachten als vor 500 Jahren und sehr viel nachhaltiger. Und nicht einmal habe ich beobachtet in menschlichen Beziehungen, dass, ob das jetzt ein, stellen wir uns mal ein Ehepaar vor, ich bleibe mal bei meiner Rolle, beim Mann. Wir Männer sind nicht perfekt, das wisst ihr Frauen, oder? Priester sind noch weniger perfekt als andere Männer wahrscheinlich. Aber wir machen doch ab und zu mal was ganz gut. Wir sind ab und zu mal da, wir können auch Komplimente machen, wir können gelegentlich Häuser bauen, Geld verdienen, schöne Urlaube. Also es gibt schon Dinge, die Männer ab und zu gut machen. Und wenn du 95%, 98%, 99% deiner Dinge gut machst, stehen nicht diese 99% im Zentrum, sondern das 1%, was nicht klappt. Und manchmal kommt es zu Konflikten und dann sagt der Partner, so, jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Jetzt ist Schluss für immer und ewig, da ist die Tür. Also nicht die 95% oder 99% sind das Entscheidende, sondern dieses 1% der Abweichung führt zum Cancel. Vergebung ist das Thema. Weil nicht vergeben ist eine sehr harte Sache. Wenn ich jemandem nicht vergeben kann, das habe ich auch schon durchexerziert, dann hast du den permanent dabei. Dann kannst du den schönsten Urlaub in der Südsee verbringen und du wirst dich nicht an den Palmen und der Sonne und den Cocktails freuen, du wirst immer nur an diesen, Entschuldigung, Schweinehund denken. Selbst bei Sterbenden ist das Nicht-Vergeben-Können eines der ganz großen Dramen, weil sie dann zum Teil einfach nicht sterben können, wenn noch was zwischen ihnen steht. Der entscheidende Punkt, den ich Ihnen mitgeben möchte: Die Kirchen, die alten Kirchen, unterscheiden zwischen Sünde und Sünder. Und das fällt unserer Zeit schwer bis unmöglich, zu trennen zwischen einer Tat und dem Täter. Stellen Sie sich vor, ich wäre Gefängnisseelsorger. Ich müsste mit dem Menschen, der zu Unrecht eingesperrt ist, genauso umgehen wie dem, der wegen schwerer Verbrechen eingesperrt ist. Ich müsste als Seelsorge auch für einen Massenmörder da sein, für einen Kinderschänder, für einen Vergewaltiger, für jemanden, der durch ein Wirtschaftsverbrechen vielleicht 50.000 Familien um ihre Ersparnisse gebracht hat. Ich müsste für alle gleich da sein, mit der gleichen Geduld, der gleichen Freundlichkeit, dem gleichen Vorschuss an Sympathie. Ich müsste trennen zwischen der Tat und dem Täter. Und das ist erstmal gegen unsere menschliche Natur. Wir alle haben Cancel Culture in uns. Wenn jemand das getan hat, hat er sein Existenzrecht verwirkt, rübe ab, Ausschluss und vorbei. Wir haben auch alle ganz klare Vorstellungen, dass Stalin und Hitler sicher in der Hölle sitzen müssen. Da gibt es keine Vergebung. Auch das will ich nicht beurteilen und bewerten, aber einfach nur, dass Sie mal mitgehen können in das Thema rein. Wissen Sie, dass die katholische Kirche die Todesstrafe nicht mehr befürwortet? Das war eine Aktion von Papst Franziskus. Er sagte, dass seine beiden Vorgänger Johannes Paul und Benedikt das auch schon tun wollten, es aber aufgrund verschiedener Umstände nicht konnten. Und erst Franziskus hat 2018 den Katechismus abgeändert. Jetzt ist Todesstrafe nicht mehr im Einklang mit der katholischen Lehre. Warum? Weil jeder Mensch eine Würde hat, die von Gott kommt, und darüber kann niemand verfügen. Ich selbst nicht und kein anderer. Ich kann nicht darüber verfügen, egal, ob ich schwer krank bin oder unter einer Behinderung leide. Ich kann nicht darüber verfügen, ob es ein ungeborenes Leben ist oder jemand, der im Koma liegt. Nach katholischem Verständnis ist die Würde des Menschen völlig unverfügbar und deswegen darf ich auch niemanden umbringen oder töten infolge eines schweren Verbrechens, weil wir seit 2000 Jahren unterscheiden zwischen der Tat und dem Täter. Und der Täter ist ein von Gott geliebtes Kind. So schwer das auszuhalten ist. Vielleicht kennen Sie den Roman Die Hütte. Da wird das durchexerziert mit der Frage eines Sexualmordes an einem Kind. Sehr schwere Kost. Schauen Sie den Film an oder das Buch. Sehr unterhaltsam. Aber das Thema, das verhandelt wird, ist eigentlich unerträglich. Sie haben das Evangelium von der Verklärung Christi gehört. Wie hilft uns das weiter? Es hilft insofern weiter, als es erstmal das Natürliche gibt. Die Wirklichkeit, die ich zuerst sehe. Jesus Christus als der Mensch oder Sie oder ich als Menschen. Und wir sind normale Menschen. Unsere Wirklichkeit heißt, dass wir halt das eine reden und das andere tun. Oder wir reden und tun ziemlich viel und sind sehr sicher in dem, was wir selbst tun und sehr, sehr kritisch in dem, was andere tun. Was bei uns nicht funktioniert, da sind wir meistens sehr blind, ich auch. Und was bei anderen nicht funktioniert, da weiß ich genau, was der alles falsch macht. Bei meinen Chefs weiß ich das genau. Bei jedem Vorgesetzten. Ich könnte es 10-mal besser, bis zum Bundeskanzler. Seien Sie sicher, liebe Schwestern und Brüder, ich wäre der bessere Bundeskanzler als Olaf Scholz. Meine Stammtischbrüder stehen schon hinter mir. Also, wir sind sehr gut in der Wahrnehmung anderer, sehr schlecht in der eigenen und wunderbar darin, über andere zu reden, aber nicht mit ihnen. Ich möchte mit Ihnen eine große Weisheit teilen, den Spruch der Indianer. Großer Geist, bewahre mich davor, über einen Menschen zu urteilen, ehe ich nicht eine Meile in seinen Mokassins gegangen bin. Du musst also die Perspektive des anderen annehmen, aus seiner Sicht die Welt sehen, seine Mokassins tragen. Christlich gewendet kennen Sie diesen Mokassinspruch auch aus der Bergpredigt, Matthäus 7,1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Es geht um Vergebung. Jemand, der einen Menschen aburteilt, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, hat ein Urteil gesprochen, das ist nicht mehr revidierbar. Ich habe nicht getrennt zwischen Tat und Täter, ich habe den Menschen komplett eliminiert. Kein Platz für Vergebung. Das ist die wirkliche Seite. Und die unwirkliche, die übernatürliche Seite zeigt sich in der Verklärung Jesu. Plötzlich schauen diese drei Jünger, drei sind ja nur dabei, Petrus, Johannes, Jakobus, durch die Hülle des Menschen durch und können den Gott sehen. Sie sehen ihn verklärt in dem Leib, den sie auch alle bekommen werden, nach der Wiederkunft Jesu Christi, bei der Auferstehung des Fleisches am Ende der Zeiten. Es ist ein wie auch immer gearteter Leib, der die Herrlichkeit Gottes durchscheinen lässt, der die unglaubliche Würde des Menschen, die von Gott herkommt, sichtbar macht. Das sehen sie. Sie sehen, dass Kirche Gemeinschaft ist, weil Jesus nicht alleine ist, sondern Mose und Elia sind dabei. Sie sehen, dass Gott Vater drüber ist in der Wolke. Sie hören sogar die Stimme Gottvaters. Unglaublich. Und die Reaktion des Petrus ist völlig normal. Der redet wirres Zeug und hat die Hosen voll. So gehört sich das, so ginge mir das auch. Begegnung mit dem Übernatürlichen. Was will mir das sagen? Ich sehe nicht das Eigentliche. Genauso wie die Apostel und die Zeitgenossen Jesu Christi nie gesehen haben, was hinter dieser menschlichen Fassade ist, so kann ich auch nicht dahinter schauen. Sie kennen das fünfte Evangelium des Christentums, der kleine Prinz nach Saint-Exupéry. Da gibt es ja den berühmten Satz: Das Wesentliche sieht man mit den Augen nicht. Das bleibt den Augen verborgen. Das kannst du nur mit dem Herzen sehen. Aber das Wesentliche ist vor den Augen verborgen. Übrigens genauso wie in der Physik. Sie wissen vielleicht oder auch nicht, ich habe es vorhin nochmal gegoogelt, dass wir 99% der Materie nicht sehen. Also wenn man die Ausdehnung des Universums berechnet, ist die sichtbare Materie nur 1% der Materie, die es geben muss. Also ist 99% nicht sichtbar. Das ist unglaublich. Und das ist genauso mit jedem Menschen. Ich sehe 99% nicht und bin sehr schnell mit einem negativen Urteil über den Menschen und nicht nur über das, was er tut. Es ist total wichtig, liebe Schwestern und Brüder, zwischen Sünde und Sünder zu trennen, zwischen Tat und Täter. Es ist egal, was jemand tut. Wenn sie gut sind in ihren Beziehungen, kann sie vielleicht ihr Partner beleidigen, anschreien, vielleicht sogar schlagen, nochmal ein anderes Thema. Aber die Beziehung bleibt, die Liebe bleibt im Idealfall, weil sie trennen können zwischen dem Täter und der Tat. Warum ist das so wichtig? Sie haben nämlich zwei andere Texte gehört. Sie haben den wunderbaren Text gehört, zuerst Genesis 22, die Opferung des Isaak. Warum muss der arme Abraham seinen einzigen Sohn, auf den er so lange gewartet hat, Ritual schlachten? Was soll das? Es macht nur Sinn von Jesus her, dass du begreifst, Gott verlangt das eben nicht von Menschen. Es steht ja auch ganz klar im ersten Satz, das war ein Test, Gott will ihn auf die Probe stellen. Das, was Gott tut, ist, dass er selbst seinen Sohn hingibt, ihn nicht verschont, wie es dann in der zweiten Lesung war, im Römerbrief 8. Der Preis, liebe Schwestern und Brüder, dass wir vergeben können, ist, dass Gott Vater, Gott Sohn hinschlachten lässt. Meine Natur ist ganz klar. Ich unterscheide nicht zwischen Tat und Täter. Und wer sowas getan hat, kommt mir nicht mehr unter die Augen. Deswegen beichte ich mein inneres Urteilen und Richten. Weil dann, wenn ich urteile, urteile ich über die Person, nicht über ein einzelnes Verhalten. Und ich schaue eben nicht mit den Augen Gottes auf die Person. Viele Formulierungen habe ich in meinem Wortschatz, die sich nicht gehören für einen Christen. Zu sagen, du hast deine Rechte verwirkt, du gehörst nicht mehr dazu, du hast keinen Platz mehr hier, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben oder die Welt wäre besser ohne dich. Wenn Sie solche Sätze auch auf Lager haben, vielleicht auch im Zorn oder Affekt, wissen Sie, das ist schon das fünfte Gebot: Du sollst nicht töten, wenn ich sage, meine Welt wäre besser ohne dich. Gott ermöglicht dem Menschen zu vergeben, etwas, was wir aus uns selbst heraus nicht können. Und das hat er zu allerhöchsten Preis erkauft. Der höchste denkbare Preis ist, dass Gott sich selbst hingegeben hat, damit ich unterscheiden kann zwischen Täter und Tat, zwischen Sünde und Sünder. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. So könnte es uns gelingen, die 99% zu sehen, die jemand Gutes tut, und uns nicht am 1% aufzuhängen und Leute aus meinem Leben zu streichen und zu werfen und sie pauschal, geistig, wenn sie so wollen, hinzurichten. Es ist ein ernstes Thema, aber es ist auch ein Thema, worüber ich mich persönlich freuen kann, weil ich sehe, was durch Gnade möglich ist und wie wenig weit meine menschlichen Fähigkeiten reichen. Amen.